Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns heute unter einen Abschnitt aus dem 1. Samuel-Buch, und zwar heute Morgen 1. Samuel Kapitel 30. Wir fahren also fort in unserer Predigtreihe über das 1. Samuel-Buch und kommen zu Kapitel 30. Wir hören das Wort Gottes. David war ja in Afek, wollte dort zusammen mit den Philistern gegen das Volk Gottes kämpfen. Das lehnten dann die Philister ab. Und er wurde dann nach Hause geschickt und dann passierte Folgendes. Kapitel 30, Vers 1. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom kleinsten bis zum größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt, und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt worden. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Jezreelitin, und Abigail, die Frau Nabals, des Karmeliters, waren gefangen, weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sprach zu Abjatar, dem Priester, dem Sohn Achimelechs: Bring mir doch das Ephod her. Und als Abjatar das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David den Herrn und sprach: Soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm: Jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Da zog David hin, samt den 600 Mann, die bei ihm waren. Und als sie an den Bach Besor kamen, blieben die Zurückgebliebenen stehen. Und David jagte nach, er und 400 Mann und 200 Mann, die zu ermattet waren, um über den Bach Besor zu gehen, die blieben zurück. Und sie fanden einen ägyptischen Mann auf dem Feld, den führten sie zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Und sie gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich selbst, denn er hatte während 3 Tagen und 3 Nächten kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. David sprach zu ihm: Wem gehörst du? Und woher bist du? Er sprach: Ich bin ein ägyptischer Bursche, der Knecht eines amalekitischen Mannes, und mein Herr hat mich verlassen, weil ich vor 3 Tagen krank wurde. Wir sind eingefallen in das Südland der Keretiter und in das Gebiet von Juda und in das Südland von Kaleb und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. David sprach zu ihm: Willst du mich zu dieser Horde hinabführen? Er antwortete: Schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten, noch in die Hand meines Herrn ausliefern wirst. So will ich dich zu dieser Horde hinabführen. Und so führte er ihn hinab, und siehe, Sie lagen über das ganze Land zerstreut, aßen und tranken und feierten wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda geraubt hatten. Und David schlug sie von der Abenddämmerung an bis zum Abend des folgenden, Tages, so dass keiner von ihnen entkam, außer 400 Burschen, die auf Kamele stiegen und entflohen. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten. Und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts, vom kleinsten bis zum größten, weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute irgendetwas, das sie ihnen weggenommen hatten. David brachte alles zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder, und sie trieben sie vor dem anderen Vieh her, und sie sprachen: Das ist Davids Beute. Und als David zu den 200 Männern kam, die so ermattet gewesen waren, dass sie David nicht nachfolgen konnten und am Bach Besor geblieben waren, da zogen sie David und dem Volk, das mit ihm war, entgegen. Und David trat zum Volk und grüßte sie freundlich. Da ergriffen alle Männer Belials unter denen, die mit David gezogen waren, das Wort und sprachen: Weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen nichts von der Beute geben, die wir gerettet haben, außer jedem seine Frau und seine Kinder. Die sollen sie wegführen und gehen. Da sprach David: Ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Und wer könnte auf euren Vorschlag hören? Sondern wie der Anteil dessen ist, der in den Kampf hinabgezogen ist, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei den Geräten geblieben ist. Sie sollen miteinander teilen. Und so geschah es weiterhin. Von jenem Tag an, und er, also David, machte es in Israel zum Brauch und Recht bis auf diesen Tag. Als aber David nach Ziklag kam, sandte er von der Beute den Ältesten in Juda, seinen Freunden, und sprach: Seht, da habt ihr ein Geschenk von der Beute der Feinde des Herrn, nämlich denen in Bethel und denen in Ramoth im Negev und denen in Jattir und denen in Aroer und denen in Sifmot und denen in Estemoa und denen in Rachal und denen in den Städten der Jerach-Meeliter und denen in den Städten der Keniter und denen in Horma und denen in Boa-Aschan und denen in Attach und denen in Hebron und an allen Orten, wo David mit seinen Männern umhergezogen war. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es liegt nun schon einige Zeit zurück, da wies ich in einer Predigt aus unserer Reihe über das erste Buch Samuel darauf hin, dass wir hier gegen Ende dieses Buches die Berichte über Saul und über David ineinander gewunden finden. Und das erweckt den Eindruck, dass der Heilige Geist uns auf diese Weise vor Augen führen will, dass gerade in einer Zeit, in der Gott sein Reich aufrichtet und ein Abbild seines Reiches hat Gott in dem Königtum Davids durchbrechen lassen, dass gerade in einer solchen Zeit alle Menschen versagen. Wirklich alle Menschen. Und hier am Ende des ersten Samuel-Buches sehen wir das sowohl bei Saul als auch bei David. Bei Saul ist es deutlich, er ging nach Endor zur Wahrsagerin, Er verriet damit Gott aufs Schmählichste. Aber es betrifft auch David, der sein Volk und damit auch seinen Gott verleugnete. Denken wir auch an das verlogene Gerede Davids mit Achis in Afek, das wir das letzte Mal in 1. Samuel Kapitel 29 gehört haben. Was für eine scheinheilige Verlogenheit, auch bei David. Saul und David. Diese beiden Männer erinnern uns damit an zwei Jünger Jesu, an Judas und an Petrus. Der eine verriet seinen Herrn für 30 Silberlinge und der andere, er verleugnete seinen Herrn dreimal und beschwor noch, dass er diesen Jesus von Nazareth noch nie gesehen habe. So etwas unter Jüngern. So etwas geschieht auch im Volk Gottes. Ihr Lieben, auf diese Weise wird eines deutlich, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Auch David nicht. In den letzten Kapiteln, besonders in Kapitel 27 und dann wieder in Kapitel 29, tritt uns David wahrlich nicht als Glaubensheld vor Augen. Im Gegenteil, anstatt mit festem Vertrauen bei dem Herrn zu bleiben, vertraute er auf seine eigene Klugheit und suchte Zuflucht. Und Zuflucht ausgerechnet bei den Feinden des Volkes Gottes, bei den Philistern. Wie beschämend. Nein, David, er war nicht wirklich besser als Saul. Saul, der sich in den tiefsten Okkultismus verstrickt hatte. Und David, der durch Unglauben tief in den Sumpf von Ziklag geraten war. Gleichwohl gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen diesen beiden Männern. Der Unterschied besteht darin, dass der Abfall von Saul permanent war, dass dieser Gesalbte von Gott verlassen wurde, während David begnadigt wurde und angenommen wurde. Für unser menschliches Empfinden erscheint das willkürlich. Für den Glauben ist genau dies Ausdruck der freien Gnade, der souveränen Gnade Gottes. Gott errettete den David aus keinem anderen Grund, als aus dem, dass er an David wohlgefallen hatte. Und indem wir hier die Souveränität Gottes sehen, sollen wir natürlich zu der Frage hingeführt werden: Herr, wer bin ich eigentlich? Herr, warum bin ich gerettet worden? Herr, warum ist ausgerechnet mir geholfen worden? Denn in Wahrheit bin ich nicht besser als meine Klassenkameraden, als meine Studienkollegen, als meine Arbeitskollegen, als meine Nachbarn, als meine ungläubigen Verwandten. Wer bin ich, Herr, dass ich gerettet worden bin, dass mir geholfen wurde? Hier in unserem Kapitel sehen wir, dass Gott, der Herr, seinen Knecht David aus seiner selbstverschuldeten Verstrickung wieder herausführte, wieder herausriss, wieder herausholte aus Ziklag. Und so lautet das Thema der heutigen Predigt: Gott holt seinen Knecht David aus seiner selbstverschuldeten Gefangenschaft heraus. Ich wiederhole nochmal: Gott holt seinen Knecht David aus seiner selbstverschuldeten Gefangenschaft heraus. Ja, es war Gott, der in seiner Gnade David hier aus diesem Sumpf herausrettete. Aber dieses Herausretten, das geschah für David auf eine sehr harte und sehr demütigende Weise. Der König Salomo schreibt einmal, dass die Sünde das Verderben der Leute ist. Ich denke, wir kennen alle diesen Vers. Aber glauben wir es? Sünden, und das beginnt mit Unglauben. Dass das der Leute Verderben ist. Wenn Gott sich nicht über David erbarmt hätte, dann wäre er auch im Verderben gelandet. Und zunächst, als David nach diesem Drei-Tage-Marsch mit seinen Männern nach Ziklag kommt, da sieht tatsächlich alles so aus, dass alles verloren ist. Aus den Worten des ägyptischen Sklaven erfahren sie, dass die Zerstörung Ziklags bereits 3 Tage zurücklag. Wir lesen es in Kapitel 30, Vers 13. Und da können wir uns vorstellen, was bleibt nach 3 Tagen noch übrig von einer niedergebrannten Stadt. Die letzten Rauchschwaden, die tauchen da noch auf. Die Asche, sie verstreut sich langsam im Wind. Insgesamt ein furchtbarer Anblick. Aber nicht nur das. Die Männer, sie mussten nicht nur die Zerstörung ihrer Heimat konstatieren. Es war viel schlimmer. Die gesamte Einwohnerschaft, die Frauen, die Kinder und auch ihre Lebensgrundlage, das Vieh, alles weg. Ende. Vorbei, aus. So standen sie da vor dem niedergebrannten Ziklag, das doch einst ihre Hoffnung war. Ihre Hoffnung auf Sicherheit, oder? Offensichtlich war es nicht schwierig herauszufinden, dass die Zerstörung durch die Amalekiter erfolgt war. Nicht dieses Volk, das war unterwegs auf einem größer angelegten Beutezug. Offensichtlich hatten sie die Chance beim Schopfe ergriffen. Sie wussten, die Philister und die Israeliten, die kämpfen miteinander, also sind ihre Kräfte gebunden. Also können wir jetzt sozusagen als lachende Dritte Beute machen. Und sie nutzten die Wehrlosigkeit der Stadt Ziklag aus. Der Beutezug der Amalekiter errichtete sich also keineswegs nur gegen Ziklag, aber doch wohl vorrangig gegen diese Stadt. Vermutlich wohl deswegen, weil von dort in den letzten Jahren für die Wüstenbewohner so viel Unheil ausgegangen war. Und von daher ist verständlich, warum gerade Ziklag niedergebrannt worden war. Als David und seine Männer das alles nun sehen, da machte sich bei ihnen nicht nur Trauer, nicht nur Enttäuschung breit, sondern es war abgrundtiefe Gram und Niedergeschlagenheit. Sie waren tatsächlich am Ende. Es heißt in 1. Samuel 30, Vers 4, da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme, und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Tatsächlich, man kann von Weinen, vom Heulen müde werden. Nicht, das kennen wir alle von Kindern, wenn sie in ihrem Bettchen weinen und dann irgendwann vor Erschöpfung einschlafen. Hier aber sind es Männer. Männer, die weinen, bis sie nicht mehr weinen können. Ist schon schwer, wenn Männer weinen. Aber hier waren sie so verzweifelt, so in Kummer und Not erstarrt und am Ende einfach nur fertig. Und die sich ausbreitende Stimmung, sie war ganz offensichtlich düster und unheimlich. Und eines war deutlich für sie, die Zukunft, die war total verbaut. Was sollten sie jetzt noch? Nach den Philistern, nach den Erlebnissen mit den Philistern in Afek, ja, da war es naheliegend, dass sich zunächst die Männer auf zu Hause gefreut hatten. Doch nun, als diese kampferprobten Männer nun tatsächlich vor diesen Trümmern und Ruinen stehen, da war nur noch Niedergeschlagenheit da. Ja, mehr noch. Diese Niedergeschlagenheit, sie steigerte sich ins Irrationale. Die Männer, sie waren geradezu erbittert. Und wenn Menschen erbittert werden, dann benötigen sie einen Blitzableiter, einen Sündenbock, einen Prügelknaben. Und dafür eignete sich natürlich vortrefflich David, ihr Anführer. Schließlich war er es doch gewesen, oder? Der sie nach Ziklag einst geführt hatte. Natürlich, aus seinem nüchternen, objektiven Blickwinkel könnte man jetzt einwenden, dass die Männer Davids mit ihrer Kritik ungebührlich sind, unredlich. Was konnte David denn dafür? Niemand hätte nach Ziklag auch mitgehen müssen mit David. Niemand hatte sie gezwungen. Ja, das stimmt alles, objektiv. Aber wissen Sie, in Zeiten der Erbitterung, der Niedergeschlagenheit, der Enttäuschung, gerade da ist das mit Nüchternheit so eine Sache. Da ist Gerechtigkeit, da ist angemessene Einschätzung dessen, was da los ist, ein sehr rares, ein sehr seltenes Gut. Wie auch immer, die Männer Davids, sie sprechen davon, David zu steinigen. Das heißt Vers 6, und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David war sehr bedrängt. Es war sehr eng, sehr eng. Vermutlich war es noch nie so eng in Davids Leben, nicht? David hatte schon schwierige Situationen durchgemacht. Denken wir an die Höhle, als dann Saul gerade in die Höhle hineinkam, in der David sich mit seinen Männern versteckt hatte. Aber dieses Mal waren es eben nicht Saul und seine Verfolger, die ihn töten wollten, sondern die eigenen Männer. Er war auch nicht versteckt, er war für jeden greifbar. Es waren die Männer, die bis jetzt mit ihm durch dick und dünn gegangen waren. Und die sprachen nun ganz offen davon, der ist schuld, der muss gesteinigt werden. Einst war David nach Ziklag gezogen, um Ruhe zu haben. Ruhe vor Saul. Aber das Ergebnis von seiner Schlauheit, von seiner Listigkeit, das hatte ihn in eine Lage gebracht, in der nun alles, alles zu Ende war. Er befand sich nun in der Fremde, weg von seinem Volk, weg vom Volk Gottes. Die Philister, sie hatten ihn mehr als nur misstrauisch beäugt. Sie hatten sich von ihm distanziert. Nun sogar noch seine eigenen Kameraden, sie hatten ihn verlassen. Mehr noch, sie dachten laut darüber nach, ihm das Leben zu nehmen. Ging es wirklich noch schlimmer? Eine schreckliche Situation für David. Aber sehen Sie, bei allem Mitgefühl für David, bei allem Mitleid mit diesem Mann, wir wollen eines nicht vergessen. Diese Suppe hatte er sich selbst eingebrockt. Was war jetzt zu tun? Was konnte er jetzt machen? Wenn er jetzt noch weiter auf seine Intelligenz, auf seine Schlauheit, auf seine Raffiniertheit gebaut hätte, hätte er vielleicht daran gedacht, jetzt eine flammende Rede zu halten. David konnte reden, das wissen wir, wie er gegenüber Saul aufgetreten war. Er hätte sagen können, Leute, ich kann doch nichts dafür, dass eure Frauen und Kinder verschleppt worden sind. Meine Frauen und Kinder sind ja auch weggeführt worden. Ob das etwas gebracht hätte? Ich weiß es nicht. Eins weiß ich, David tat das nicht. Er verteidigte sich nicht selbst in dieser Situation nicht. Sondern stattdessen besann er sich auf den einzigen, an den er sich jetzt noch klammern konnte. Auf den einzigen, an den er sich jetzt noch halten konnte, oder richtiger, er besann sich auf den einzigen, der jetzt noch ihn hielt. Es heißt in Kapitel 30, Vers 6, so kurz, so knapp, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Streichen Sie sich ruhig diesen Vers an. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, in dieser Situation. Offensichtlich war der David hier an seinem absoluten Tiefpunkt angekommen. Und da plötzlich begriff dieser David, es sind ja gar nicht die Menschen. Es sind nicht die Menschen, nicht die Amalekiter, zutiefst und zuletzt nicht, die mich, die uns hier in diese Situation gebracht haben. Vielmehr ist es Gott. Und David begriff nun auch, warum Gott ihn diesen Weg geführt hatte. Warum Gott ihn an diesen Punkt gebracht hatte. Das war alles kein Zufall. Vielmehr wollte Gott ihm auf diese Weise eine Lektion erteilen. Oder richtiger, er wollte ihn auf diese Weise zu sich zurückziehen. Und so stärkte sich David jetzt in seinem Gott. David ersuchte jetzt die Nähe Gottes. In den Monaten davor, der durch die Entscheidung, Ziklag als Aufenthaltsort zu nehmen und dann durch all diese Lügen und Tricksereien mit Achis, hatte seine Gemeinschaft mit Gott einen gewaltigen Dämpfer erlitten. Aber nun in der tiefsten Not, suchte er wieder die Gemeinschaft mit Gott. Wissen Sie, es ist keineswegs so, dass Not immer beten lehrt. Keineswegs. Vielfach lehrt es auch Fluchen. Oder es treibt Menschen hinein in Schwermut. Es ist tatsächlich allein die Gnade Gottes, wenn wir in notvollen Geschehnissen, die uns begegnen, die Hand Gottes zu sehen vermögen, der uns durch alles hindurch zu sich und das heißt zum Vertrauen an ihn führen will. Das ist tatsächlich hier das erste Mal in der gesamten Ziklagzeit, dass uns berichtet wird, dass David das Angesicht Gottes suchte. Dass er sich in der Gemeinschaft mit Gott stärkte. Bis dahin hatte David immer seinen eigenen Weg gesucht. Nicht bereits das Absetzen nach Ziklag war ja Ausdruck der Überzeugung, ich krieg's alleine hin. Aber dass David nun das Angesicht Gottes suchte, nun, nachdem Gott ihn so hart herannahm, das ist Gnade. Dass der jüngste Sohn in dem bekannten Gleichnis angesichts der Schweinetröge zur Einkehr kommt und sagt, Mensch, den Tagelöhnern meines Vaters geht es besser als mir. Das ist schon Ausdruck der Gnade, des Ziehens Gottes und seiner Liebe. Und wenn Politiker heute, die so ausdrücklich ohne Gott regieren wollen, seine Gebote, auch seine mit der Schöpfung gegebenen Ordnungen meinen, mit Füßen treten zu können, wenn sie Gott etwa aus der Verfassung der EU haben wollen. Stellen wir uns einmal vor, was wäre es für ein Geschenk, wenn sie angesichts des Murkses, das sie angefangen haben, sich noch einmal zurückbesinnen und anfangen, Da war doch in unserer abendländischen Geschichte noch jemand. Da war Gott. Der hatte Gebote gegeben, die einst hier Geltung hatten, die einst zum Beispiel bestimmten, was eine Ehe ist und was unzüchtiges Verhalten ist oder auch widernatürliches Verhalten ist. David hatte hier genau in dieser Krise begriffen, auf wen er sich verlassen musste. Gott sei Dank, ihm sei die Ehre dafür, wenn uns die notvollen Umstände zu Gott zurückbringen und wieder ins Gebet tragen. Und wenn wir die Ausrichtung auf Gott, wenn uns die wieder geschenkt bekommen, dann erfassen wir noch etwas anderes. Dann werden wir auch verstehen, dass die Strafmittel, dass die Züchtigungsmittel, die Gott in seiner Hand für uns bereithält, dass er uns damit nicht mehr straft, als es um des beabsichtigten Zieles willen unbedingt notwendig ist. Es ist ja schon es ist ja doch nicht keineswegs selbstverständlich, es fällt geradezu auf, dass diese Wüstenbanditen niemanden getötet hatten, dass aller geraubter Besitz zurückkam. Wir lesen es hier in Vers 19. Es fehlte ihnen nichts, das sie ihnen weggebracht hatten. Nichts fehlte. Alles. Ich lese mal ab Vers 18. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten. Und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts. Vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute irgendetwas, das sie weggenommen hatten. David brachte alles zurück. Auch diese räuberischen Beduinen, sie vermochten nichts außerhalb des Willens Gottes. Auch bei all ihrer Listigkeit, mit der sie meinten, nun den geeigneten Termin für ihren groß angelegten Raubzug gefunden zu haben, auch sie waren in der Hand Gottes. Sie liefen unbewusst an seinen Fäden. Übrigens tun das die Mächtigen immer. Da können wir heute an Ägypten denken, an Korea, an Burma, an den Iran, an den Sudan oder auch hier in Europa. Wenn Gott hier in Europa und möglicherweise, vermutlich sogar meines Erachtens, wird es sich in den nächsten Jahren noch zuspitzen, unseren trotzigen, gottlosen, genusssüchtigen Lebensstil, wenn er all diesem einen Dämpfer erteilt, wenn er uns nicht noch härter züchtigt, wenn es dem Reich Gottes, wenn es der Gemeinde Gottes zum Besten dient, wenn dadurch sich Menschen zurückbesinnen hin zu Gott, dann ist gut. Für David war diese absolute Isolation, in die er hier hineingeraten war, Anlass, das Angesicht Gottes erneut zu suchen und in Gott seine Stärke zu finden und in niemand anderem. Stärke und Kraft, das benötigte er in dieser Situation, wahrlich. Und Gott schenkte ihm diese Kraft, auch die Kraft, jetzt nicht zu resignieren, jetzt nicht zurückzuweichen und alles laufen zu lassen. David, er findet wieder zu Gott und mehr noch, David findet auch zu seiner messianischen Berufung zurück. Er war ja ein Gesalbter. David, er findet wieder zu Gott. Er findet wieder zu seiner messianischen Berufung. Und genau dieses Messianische, das war es war ja, was wir in den letzten Kapiteln bei David so vermisst haben, oder? Wie dieser Mann sich da verhielt, das war nichts von dieser messianischen Sendung zu sehen. Nun wird es anders. Jetzt fragte David wieder nach Gott, dem Herrn. Und dazu gebrauchte er das Mittel des Ephods. Er ging zu Abjatar und befragte ihn durch dieses Mittel des Ephods. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, wir hatten das schon mal erklärt, was das meint. Als David einst das Ephod zum ersten Mal in die Hände bekommen hatte, da konnte er sich gar nicht davon lösen und musste immer wieder dieses Mittel gebrauchen, um Gott zu befragen, so wie ein Kind ein Spielzeug, das es gerade bekommen hat, nun immer wieder damit spielen muss. Und danach aber hören wir dann lange Zeit nichts von diesem Ephod. Aber hier in der dunkelsten Stunde Davids, da taucht es wieder auf. David befragte den Herrn durch die Urim und Thummim, also durch dies Ephod. Und jetzt erfolgte eine solche Befragung vollkommen zurecht. Denn genau für solche außergewöhnlichen Situationen, für solche Notfälle war das Ephod gedacht. Nicht ähnlich, wie man auch heutzutage in wirklichen Notfällen vielleicht Gott um ein Zeichen bitten kann, auf das er dann möglicherweise freundlich eingeht. Das ist denkbar, ohne Gott zu versuchen. Aber wie gesagt, in außergewöhnlichen Notsituationen, nicht als Spiel. Die Antwort, die Gott dem David hier durch das Ephod gab, übertraf die Frage. David hatte den Herrn gefragt, soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Und die Antwort ist nicht nur, ja, tu das, sondern du wirst gewiss Rettung schaffen. Und mit dieser Auskunft machte Gott dem David deutlich, David, du hast mich verlassen, aber ich habe dich nicht verlassen. David, ich habe weiterhin Wohlgefallen an dir. David, ich bin der Inbegriff deiner Hilfe. Wenn wir uns durch unsere Eigenwilligkeiten, durch unsere Eigenmächtigkeiten verrannt haben und dann zu Gott, zu der Quelle unserer Stärke, unserer Kraft umkehren, und zwar mit unserem ganzen Herzen und eben dann auch mit unserem Tun, dann lässt Gott uns nicht fallen. Dann lässt er sich nicht unbezeugt. Gottes Antwort, das übertrifft hier die Frage seines Knechtes bei weitem. Ja, David, du wirst Rettung schaffen. Und so nahm David die Verfolgung auf. Nicht zweifellos war das eine große Strapaze für die Männer, die gerade einen dreitägigen Gewaltmarsch hinter sich hatten und dazu noch innerlich total niedergeschlagen waren. Und so überrascht es eigentlich nicht, dass nicht alle von den 600 Männern die Kraft hatten, auch die Courage hatten, nun die Verfolgung aufzunehmen. Ein Drittel der Männer, 200, sie waren so ermattet, so erschöpft, dass sie beim Tross, beim Gepäck zurückblieben. Und dann folgt ein relativ langer Abschnitt über diesen ägyptischen Sklaven. Nicht Davids Männer hatten ihn irgendwo auf dem Feld aufgegabelt. Der Mann, er war halbtot. Die Männer brachten ihn wieder, sag ich mal, zum Leben zurück. Sie führten ihn zu David. Und dann stellte sich heraus, dass dieser Mann in der Lage war, sie zu den Amalekitern zu führen. Das wird uns erstaunlich ausführlich berichtet. 5 Verse wird uns über dieses Ereignis etwas gesagt. Warum ist das so ausführlich? Warum? Ich denke, dass damit uns der Heilige Geist auf etwas hinweisen will. Er will uns hier anhand dieses ägyptischen Sklaven etwas mitteilen. Es ist die Botschaft, David, er fand wieder zu seiner messianischen Berufung zurück, und das heißt, er wendet seine Aufmerksamkeit wieder einem Elenden zu. Dieser Ägypter war ein Sklave. Er war einer, der durch seinen eigenen Herrn ausgesetzt worden war, sozusagen zum Sterben oder soll ich sagen zum Krepieren zurückgelassen worden war. Er galt seinem Herrn nur noch als einen nutzlosen Esser, also lasse ich ihn links liegen. Hier erfahren wir etwas von den schreienden sozialen Zuständen in jener Zeit, wie sie unter den Heidenvölkern herrschten. Und tatsächlich bildete ein solches Verhalten, wie es hier der Herr dieses Ägypters zeigte, keineswegs die Ausnahme. Und man täusche sich auch heute nicht. In einer zunehmend gottloser werdenden Gesellschaft wird der Ruf nach Euthanasie oder wie man dann zu sagen pflegt, nach Sterbehilfe oder Gnadentod lauter. David dagegen kümmerte sich um diesen Mann. Und das noch einmal, er war ja unterwegs, er hat es ja eigentlich eilig. Aber auf diese Weise macht uns der Heilige Geist deutlich, David, er hat zu seiner messianischen Berufung zurückgefunden. Natürlich kann man jetzt einwenden und sagen, David habe diesen Mann nur versorgt, um Informationen über die Amalekiter aus ihm herauszubekommen. Aber das passt hier nicht. Es war nicht Eigeninteresse, die den David und seine Männer dazu veranlasste, diesen halbtoten Ägypter zu helfen. Nicht, denn ob der halbtote Ägypter tatsächlich als Informationsquelle ihnen dienlich sein konnte, das wussten David und seine Männer ja zunächst noch gar nicht. Es wird ausführlich berichtet, wie er versorgt wird. Er bekommt Kuchen, Feigenkuchen, Rosinenkuchen. Das ist nicht Zufall, dass uns das hier berichtet wird. Sehr genau, sehr detailliert wird uns das berichtet. Das heißt, dieser Mann, er bekommt die volle Aufmerksamkeit. Und zwar um seiner selbst willen. Deswegen, weil er ein Mensch ist. Nicht nur, weil er eventuell ein Mittel zum Zweck sein könnte. Genau das ist das Messianische. David sagte mit seinen Männern hier gerade nicht, los jetzt, wir können uns jetzt hier nicht aufhalten. Sondern er widmete diesem Elenden am Wegrand seine Aufmerksamkeit. Er behandelte ihn wie einen Menschen, diesen Sklaven. Und er signalisiert damit, im Reich des Messias ist jeder wichtig. Und das ist nicht einfach eine schöne Theorie, sondern es wird hier sehr greifbar an diesem Unglücklichen, den sein eigener Herr verstoßen hatte. Bei David, das Messianische ist zurückgekehrt. Das wird dann auch am weiteren deutlich. Das wird deutlich auch daran, wie David die Beute, die er von diesen Banditen zurückgeholt hatte, verteilt. Nachdem die Amalekiter geschlagen worden waren, und große Schwierigkeiten scheint das nicht gemacht zu haben, nachdem also die Feinde geschlagen worden waren, kehrt David mit der vollständigen Beute zurück. Und am Bach Besor traf er auf die Zurückgebliebenen und es heißt, er grüßte sie freundlich in Vers 21. Also im Sinn von, hallo, wie geht's euch? Alles gut mit euch? Aber eben, da waren auch noch andere Männer. Die Bibel geht mit ihnen sehr scharf ins Gericht. Er nennt sie Männer Belials, also böse, nichtswürdige. Vom Teufel getriebene Menschen. Die hörten diesen freundlichen Gruß Davids ebenfalls. Ihnen verhießen diese freundlichen Worte an die Zurückgebliebenen nichts Gutes. Sie ahnten, was David zu tun beabsichtigt. Und noch bevor er überhaupt was sagen konnte, ergriffen sie schon das Wort und protestierten. Vers 22. Weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen nichts von der Beute geben, die wir gerettet haben. Außer jedem seine Frau und seine Kinder. Die sollen sie wegführen. Und dann gehen. Nicht dann weg. Es ist deutlich, in welcher Haltung diese Männer den Streit geführt haben. Sie haben bei allem nur an sich gedacht. An ihren eigenen Verlust. Und der sollte wieder gut gemacht werden. Entsprechend hatten sie die Verfolgung der Amalekiter aufgenommen. Es ging ihnen um sich selbst. Wie können Menschen auch in Notsituationen egoistisch sein? Als die Beute dann gesammelt war, als alles wieder gut war, dann absahnen. Achten wir einmal darauf, wie ganz anders hier David auftritt. Zunächst bleibt er freundlich. Er spricht diese Leute an als Brüder. David sah, es war alles so gut gegangen. Die Beziehung zum Herrn, sie war wieder hergestellt. Es war alles wieder heil geworden. Und das nach diesem ganz tiefen Weg. Und dann erklärte er, es ist der Herr, der uns alles gegeben hat. Vers 23. Ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet und die Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Er hat es getan. Nicht, das klingt anders als irgendwelche Abenteuer- oder Soldatengeschichten nach dem Motto, da haben wir unsere Feinde aber kräftig in die Pfanne gehauen oder so. David, er urteilt hier wesentlich anders. Es ist der Herr, der uns errettet hat. Er verstand wirklich, es ist Gottes Handeln, es ist Gnade. Als jemand, der selbst aus der Gnade Gottes lebte, verhielt er sich nun gegenüber anderen gütig, gnädig, langmütig, barmherzig. Und das führte bei ihm konkret dazu, an die Brüder unter ihnen zu denken, die nicht so viel Tragkraft hatten, die nicht so viel arbeiten konnten. Und die sollten genauso viel bekommen wie die, die mehr kräftiger waren. Ich möchte hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. David spricht hier nicht über Menschen, die fahnenflüchtig sind. Er spricht hier nicht über Leute, die keine Lust hatten, auch sich in den Kampf hineinzubegeben, auch im Reich Gottes, die sich lieber mit anderen Dingen beschäftigen. Es geht hier nicht um Faule, um Arbeitsscheu, um Schmarotzer. Vielmehr geht es hier um Brüder, die durch all die vorher gemachten Entbehrungen erschöpft waren, die einfach nicht mehr können. David spricht hier von Menschen, die sich in den Dienst des Herrn gestellt hatten, aber die an einem Punkt angelangt waren, an dem sie ausgepowert waren. Blick auf sie gilt auch das Wort des Apostels Paulus. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Also setz es auch ein. Auch in der Gemeinde, auch für das Reich Gottes. Und überhebe dich nicht über die, die nicht so viel wie du leisten kannst. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Na, sag's. So sind auch wir in der Gemeinde, auch die Stärkeren, aufgerufen, uns neben den anderen zu stellen, der im Augenblick nicht mehr kann. Unsere Schultern unter seine Lasten zu stellen. Und dann gemeinsam die Gaben, die Gnade Gottes zu genießen. Und wenn wir das bedenken, dann halten wir unser Herz fest angesichts dieser Männer Belials, die ganz anders dachten. Die stellten die Frage, was bringt es uns ein? Was bringt es mir? Nicht? So ähnlich wie Petrus die Frage stellte, wir lasen das in der ersten Schriftlesung heute Morgen. David schaffte es mit dieser Handhabung zu einer gesetzlichen Regelung in Israel. So ist das von nun an immer gewesen in Israel. Der Teil, der bei dem Tross blieb, der bekommt genauso viel wie der, der in den Kampf zieht. Dabei füge ich noch einmal hinzu, und ich weise auf unsere erste Schriftlesung hin. Diese Regel hilft, wenn sie als Regel der Gnade aufgefasst wird. Dann ist auch die Sozialhilfeleistungen in einem Staat sind dann sinnvoll. Aber sie können natürlich auch den Egoismus beflügeln. Dann wird es sozial Betrug. Und dann tat David hier noch etwas, durch das seine messianische Einstellung wieder sichtbar wurde. Er wendete sich wohin? Zu seinem Volk, zu Juda. Soll ich sagen, er bekehrte sich zu seinem Volk? Von der Beute, die wesentlich größer war als nur das Gut von Ziklag, brachte er Gaben den Ältesten von Juda. Seinen, wie nennt er sie hier, seinen Freunden, bei denen David doch einst mit seinen Männern herumgezogen war. Und es werden hier, das fällt ja auf, sehr genau die Orte genannt. Bethel, Ramoth, Jattir und so weiter. Wenn wir jetzt Zeit hätten, dann wäre es einmal hilfreich, sich genau die Namen dieser Orte anzuschauen und nach der Bedeutung dieser Namen zu fragen, an die David hier etwas schickte. Bethel, das heißt nichts anderes als Haus Gottes. Die bekommen es zuerst. Aber dann auch Ramoth, das sind die, die in der Höhe wohnen, die sich in Sicherheit wähnen und von den Amalekitern niedergemacht wurden. Jattir, das heißt die Vortrefflichen, die Reichen und die doch jetzt nichts hatten wegen der Amalekiter. Die Aroer, das waren die Einsamen. Sifmot, das heißt so viel wie die Großspurigen oder die Großmäuler und so weiter. Bis hin zur letzten Stadt Hebron, das heißt Gemeinschaft. Ich kann darauf jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen. Aber sie alle bekommen von David Gaben. David, er brachte alles wieder. Er brachte alles zurück, was diesen Menschen geraubt worden ist. Der Heilige Geist, der hält es hier für erforderlich, genau die Namen dieser Orte uns mitzuteilen. Wunderbar. David, der Wiederbringer alles dessen, was geraubt worden ist. Er bekennt sich zu seinem Volk. Übrigens, Gott selbst wird einmal der Wiederbringer aus den Toten genannt. Und zwar im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 20. Es war wohl das Beschämendste während der gesamten Ziklag-Periode, dass David die Sache des Volkes Gottes verleugnet hatte. Von daher war es das Schönste, dass er sich nun bekehrte. Nun war er wieder da. Wir können, wenn wir wollen, dieses Geschenke geben, durchaus auch auffassen als ein Zeichen der Wiedergutmachung. Denn wir können davon ausgehen, dass auch im Volk Gottes viele irritiert waren, viele verwirrt waren. Wie geht das David zu den Philistern? Nun war er wieder da. In diesem Kapitel, das so ängstlich, so niederdrückend, so katastrophal begann, da steht David nach seiner Krise vor uns als ein Begnadigter. Er steht vor uns in neuer, messianischer Kraft, ähnlich wie Hans Petrus, der, nachdem er zurückgekehrt war, seine Brüder, wie sagte es der Herr, stärken sollte. Genauso war es hier bei David. Menschen, die tief in Sünden gefallen sind, Menschen, die auch Kompromisse in ihrer Gottlosigkeit gemacht haben, Kompromisse auch des Unglaubens, wie David. Wenn sie dann vor dem niedergebrannten Ziklag stehen, wenn ihnen dann die Reaktionen der eigenen Männer begegnet, das ist demütigend. Aber wenn sie darauf dann zurückfinden, dann wissen sie, aus was sie gerettet worden sind. Der Weg zu Christus, er liegt wieder frei. Das lässt David hier das Volk Gottes spüren. durch seinen Einsatz, durch seine Freigebigkeit, auch mit den Gaben, die er gibt. Im Neuen Testament, im Epheserbrief, Kapitel 4, da lesen wir, dass Christus aufgefahren ist in die Höhe. Das heißt dann, und er hat das Gefängnis gefangen genommen. Ein Zitat aus Psalm 68. Und er hat Gaben gegeben den Menschenkindern. Christus hat Gaben gegeben seiner Gemeinde. Aber sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen David und dem Sohn Davids. Bei Christus ist alles viel schöner. Und es war ohne Beschämung. Amen. Lassen Sie uns antworten mit zwei Strophen aus Psalm 68, und zwar Strophe 3 und 7. Psalm 68, 3 und 7. Den Herrn im Gebet anrufen, dann gemeinsam das Unser Vater beten und den Segen des Herrn empfangen, und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, du bist der große Wiederbringer aus den Toten. Du hast deinen Sohn aus den Toten auferweckt. Und du hast ihn mit Gaben überschüttet. Und er hat diese Gaben weitergegeben an uns. Danke. In welcher Situation wir uns auch befinden, was du uns schenkst, das ist reich für einen jeden von uns. Deswegen brauchen wir nicht aufeinander neidisch oder eifersüchtig zu sein. Danke, dass wir auch einander in diesem deinem Geist, im Geist der Liebe und der Freundlichkeit, der Gütigkeit, einander begegnen dürfen. Dir gebührt dafür alle Ehre. Wir danken dir, dass wir heute sehen durften, dass du David herausgerettet hast. Herausgerettet hast in die Freiheit aus seinem Gefängnis heraus, in das er sich selbst hineinmanövriert hatte. Danke. Danke, dass du auch uns nicht lässt. Bitte, erhalte du uns bei dir. Und da denken wir auch an die kommende, an die vor uns liegende Woche. Du allein weißt, was da alles auf uns zukommen wird. Herr, erbarme dich. Leite uns und mach uns zu einem Zeugnis deiner Gnade, deiner Wahrheit. Und dies bitten wir dich um Christi willen. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam beten im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.